Thomas Piketty. Eine kurze Geschichte der Gleichheit. Im Jahr 1780 verfügten die reichsten 1% Frankreichs über mehr als die Hälfte des Gesamteigentums aller Franzosen. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts sank ihr Anteil wesentlich auf unter 20%, um dann zwischen 1980 und 2020 wieder auf ein Viertel anzusteigen. Dieser Trend ist beispielhaft für die weltweite Entwicklung der sozialen Ungleichheit seit dem 18. Jahrhundert. Zwar ist generell ein Fortschritt hin zu mehr sozialer Gleichheit zu beobachten, die Konzentration von Macht und Wohlstand ist jedoch immer noch enorm und nimmt seit den 1980er Jahren weiter zu. Im folgenden Blink werfen wir ein paar Schlaglichter auf diese historische Entwicklung. Wie und unter welchen historischen Voraussetzungen konnte Ungleichheit sowohl global als auch innerhalb der Nationalstaaten abgebaut werden? Wieso steigt sie seit den 1980er Jahren wieder? Und wie hängen die gegenwärtigen globalen Eigentumsverhältnisse mit dem Kolonialismus zusammen? Nachdem wir uns diesen Fragen gewidmet haben, sehen wir uns an, was wir aus den Fehlern und Erfolgen der Vergangenheit lernen können, um gemeinsam eine gerechtere Welt zu gestalten. Die Indikatoren des Fortschritts. Fortschritt ist relativ. Je nachdem, ob wir unsere Lage mit 1780 vergleichen oder 1980, können wir einen Fortschritt verzeichnen, eine Stagnation oder einen Rückschritt. Aber nicht nur auf den zeitlichen Bezugsrahmen kommt es an, sondern auch auf die Indikatoren. Nehmen wir das weltweite monatliche Durchschnittseinkommen. Es ist in den letzten 200 Jahren von etwa 100 Euro auf 1000 Euro gestiegen. Natürlich gab es im frühen 19. Jahrhundert noch keinen Euro. Hier handelt es sich um kaufkraftbereinigte Euros. Heißt, mit dem durchschnittlichen Monatseinkommen von 1820 konnte man ungefähr so viel kaufen, wie man heute für 100 Euro bekommt. Ohne Frage ist dies eine positive Entwicklung. Allerdings sind solche Indikatoren mit Vorsicht zu genießen. Denn mit der Angabe des Durchschnittseinkommens ist noch nichts über dessen Verteilung gesagt. So beträgt das Einkommen in ärmeren Ländern im Schnitt nur 150 kaufkraftbereinigte Euro, während es in den reichsten Ländern bei rund 3.500 Euro liegt. Zudem waren viele Entwicklungen, die wir als Fortschritte betrachten, wie der Einkommens- und Produktionszuwachs, nur durch die Ausbeutung natürlicher Ressourcen möglich. Thomas Piketty plädiert daher für eine komplexere Definition von Fortschritt, die soziale sowie Umweltfaktoren mit einbezieht. Dafür bedarf es neuer Indikatoren, wie zum Beispiel das sogenannte Nationaleinkommen. Angenommen, ein Staat fördert Öl im Wert von 100 Milliarden Euro aus dem eigenen Boden. Damit erwirtschaftet er ein zusätzliches Bruttoinlandsprodukt, BIP, von 100 Milliarden Euro. Allerdings reduzieren sich gleichzeitig die heimischen Ressourcen um denselben Wert. Das zusätzliche Nationaleinkommen beträgt also null. Es nimmt sogar einen negativen Wert an, wenn man mit einbezieht, dass bei der Ölverbrennung zusätzliches CO2 entsteht, was wiederum Kosten verursacht, etwa um die entstehenden Umweltschäden zu beheben. Ein und derselbe Vorgang kann also zu einem positiven BIP und einem negativen Nationaleinkommen führen. Verwendet man anstelle des Bruttoinlandsprodukts das Nationaleinkommen als Indikator, kann sich das auf die kollektive Bewertung bestimmter Maßnahmen wie eben der Ölförderung auswirken. Deshalb ist die Wahl von Indikatoren immer eine politische Entscheidung, die demokratisch ausgehandelt werden sollte. Die Entwicklung der nationalen Eigentumsverteilung seit dem 18. Jahrhundert. Ein entscheidender sozioökonomischer Indikator neben dem Einkommen ist das Eigentum. Die eingangs erwähnte tendenzielle Eigentumsdekonzentration in Frankreich seit dem 18. Jahrhundert ist repräsentativ für die Entwicklung in vielen anderen europäischen Gesellschaften. Dieser Abbau von Ungleichheit ist unter anderem auf den Ausbau des Sozialstaats und die Einführung einer progressiven Einkommens- und Erbschaftssteuer zurückzuführen. Seit dem 18. Jahrhundert haben die europäischen Steuersysteme zwei große Entwicklungsschritte gemacht. Zwischen 1700 und 1850 stiegen die Steuereinnahmen von 1% des Nationaleinkommens auf ca. 7%. Zwischen 1914 und 1980 stiegen sie abermals auf ca. 35% des Nationaleinkommens. Während die zusätzlichen Staatseinnahmen im 18. Jahrhundert jedoch vor allem dazu genutzt wurden, Kriegskosten zu decken, standen ab 1914 erstmals Sozialausgaben im Fokus und damit die Mittel- und Unterschicht. Bis dahin hatten die meisten Länder stark regressive Steuersysteme, die Arme proportional stärker belasteten als Reiche. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts setzte sich die progressive Steuer durch. Der Steuersatz stieg mit der Höhe des Einkommens und Vermögens. In den USA lag der Spitzensatz der Einkommenssteuer zwischenzeitlich bei 94%. Diese starke Progressivität bewirkte eine beachtliche Umverteilung von oben nach unten bzw. in die Mitte. Und sie finanzierte den Ausbau des Sozialstaats. In Frankreich wurde 1936 der bezahlte Urlaub eingeführt. Großbritannien entwickelte 1945 ein umfassendes Sozialversicherungssystem. Und in allen europäischen Ländern stiegen die Bildungsausgaben auf ein Zehnfaches. Sicherlich haben die Kriege und Krisen des 20. Jahrhunderts diese Prozesse befördert. Piketty betont jedoch, wie wichtig soziale Kämpfe und politische Mobilisierungen für den Abbau der Ungleichheit waren. Doch was Gewerkschaften und linke Parteien können, das können Vermögensberater, Arbeitgeberverbände und die Bankenlobby auch. Seit den 1980er Jahren steigt die Ungleichheit in Europa und den USA wieder massiv an. Zurückzuführen ist das auf eine Reihe politischer Kehrtwenden, die maßgeblich durch Mobilisierung von oben erwirkt wurden. Immer mehr Bereiche wie Bahn oder Post wurden privatisiert, Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte abgebaut. Vor allem aber sank die Steuerprogression drastisch, sodass die effektiven Steuersätze der Reichsten heute teilweise unter denen der Mittel- und Unterschicht liegen. Hinzu kam die zunehmende Deregulierung der Weltwirtschaft im Interesse der großen Wirtschaftsakteure. Die Leidtragenden sind nicht nur die Mittel- und Unterschichten der westlichen Industriestaaten, sondern vor allem die Menschen im globalen Süden. Ihre Armut steht in direktem Zusammenhang mit dem Wohlstand des globalen Nordens. Das Erbe von Kolonialismus und Sklavenhandel. Ende des 18. Jahrhunderts standen die europäischen Staaten vor einem Problem: Holzmangel. Das stetige Bevölkerungswachstum hatte dazu geführt, dass immer mehr Wälder gerodet wurden, um Anbauflächen und Wohnraum zu gewinnen, aber auch den steigenden Bedarf an Holz als Energieträger zu decken. Die vermeintliche Lösung für diesen ökonomischen Engpass lag jenseits des Atlantiks. Zucker und Silber, vor allem aber Holz und Baumwolle. Diese Rohstoffe aus den Kolonien waren es, die die industrielle Revolution und damit den Wohlstandszuwachs in Europa erst ermöglichten. Gewonnen und erzeugt wurden sie überwiegend durch Sklavenarbeit. Händler aus Europa tauschten in Afrika Güter wie Stoffe und Alkohol günstig gegen Sklaven ein und verschifften diese dann auf die Antillen und in andere Kolonien. Die Erträge der Sklavenarbeit transportierten sie dann nach Europa und verkauften sie gewinnbringend. Sklavenarbeit und Kolonialismus wurden im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts abgeschafft. Doch sie haben tiefe Spuren in den globalen Machtverhältnissen hinterlassen. Als Frankreich etwa 1825 die Unabhängigkeit Haitis anerkannte, geschah dies nur gegen eine Entschädigung in Höhe von 300% des Nationaleinkommens. Es dauerte 125 Jahre, bis Haiti die Forderung komplett beglichen hatte. Die wirtschaftliche und politische Entwicklung der Insel wurde dadurch stark gehemmt. Haiti ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich der Westen seinen gewaltigen Wohlstands- und Machtvorsprung verschaffte, indem er sich jahrhundertelang an den Rohstoffen und der Arbeitskraft des globalen Südens bereicherte. Diesen Vorsprung nutzten die Kolonialmächte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, um dem globalen Süden eine ultraliberale Wirtschaftspolitik in Form von Sparmaßnahmen, Handelsliberalisierung und Deregulierung, etwa durch Zollabbau, aufzuzwingen. So verschaffte man sich freien Zugang zu neuen Märkten. Den ärmeren Staaten dagegen fehlten mit den Zöllen die Einnahmen. Um diese Einnahmen zu ersetzen, hätten sie neue Steuersysteme entwickeln müssen, doch dafür blieb ihnen kaum Zeit. Während also die Steuereinnahmen in westlichen Ländern stiegen und den Fortschritt vorantrieben, stagnierten sie in den ärmeren Ländern auf extrem niedrigem Niveau, in Nigeria beispielsweise bei 7% des BIP. Ohne Steuereinnahmen sind keine Investitionen in Bildung, Gesundheit, geschweige denn ein soziales Sicherungssystem möglich. Ja, 7% des BIP reichen kaum aus, um die Ordnung im Land aufrechtzuerhalten oder eine elementare Infrastruktur aufzubauen. Kein Wunder, dass für viele ehemalige Kolonien die Bildung eines stabilen Staates so schwierig ist. Sie sind in einem Teufelskreis gefangen. Um ihre Politik durchzusetzen, also beispielsweise Steuerflucht zu verfolgen, fehlt es ihnen an Einnahmen. Schätzungen zufolge werden 10-20% der europäischen Vermögenswerte in Steuerparadiesen gehalten. In Afrika und Südasien sind es 30-50%. Das heißt, die Reichsten in den armen Ländern tragen kaum zum Aufbau ihrer Länder bei. Unter diesen Voraussetzungen ist es schwer, den Rest der Bevölkerung zu überzeugen, höhere Abgaben zu leisten. Wenn sich diese Länder dann auch noch bei Kapitalgebern aus dem Westen verschulden, begeben sie sich wieder in neue Abhängigkeit. Die Spuren der Zensuslogik. In der Nacht vom 4. August 1789 verkündete die französische Nationalversammlung die Aufhebung des Feudalsystems. Der Adel verlor mit einem Schlag alle steuerlichen, politischen und rechtlichen Privilegien, nicht jedoch seinen Wohlstand. Piketty hat sich die französischen Nachlassarchive angeschaut und festgestellt, im 19. Jahrhundert gehörte noch immer die Hälfte der reichsten Bürger Frankreichs zum Adel, kaum weniger als vor der Französischen Revolution. Diese Vermögenskonzentration bedeutete nicht nur, dass sich die Adligen mehr Kuchen und größere Häuser leisten konnten. Sie hatten auch mehr politische Macht. Denn die Französische Revolution schaffte zwar die Privilegien des Adels ab, weitete dafür aber die der Vermögenden aus. In Frankreich bestand das politische System Anfang des 19. Jahrhunderts aus einem Oberhaus, das ausschließlich vom Hochadel besetzt war, sowie der Abgeordnetenkammer. Die Abgeordneten wurden nach dem sogenannten Zensuswahlrecht gewählt. Das heißt, wählen konnten nur diejenigen, die am meisten Steuern zahlten. Also die Reichen. 1815 waren dies ca. 1% der männlichen Erwachsenen. Erst 1871 wurde das allgemeine Männerwahlrecht eingeführt, 1944 das allgemeine Frauenwahlrecht. Heute ist das Zensuswahlrecht zwar abgeschafft, doch seine Logik bestimmt noch immer die Machtverhältnisse. Die Wohlhabenden nehmen nach wie vor massiven Einfluss auf politische Entscheidungen, indem sie bestimmte Parteien mit großzügigen Spenden unterstützen oder meinungsbildende Organe wie Thinktanks und Medien finanzieren. In Frankreich besitzen ein paar wenige Milliardäre über die Hälfte der Informationsmedien. Kommen wir nun endlich zu der Frage: Was können wir aus all dem lernen? Eine gerechtere Arbeits-, Geld- und Fiskalpolitik. Die Geschichte liefert genügend Beweise für die positive Auswirkung eines umfassenden Sozialstaates und einer starken Steuerprogression auf die Verteilung von Macht und Vermögen. Statt also weiter die Steuern für Vermögende zu senken, sollten wir an die Vermögensdekonzentration nach dem Ersten Weltkrieg anknüpfen. Dies schließt auch eine weitgehende Entmarktung mit ein. Grundgüter wie Erziehung, Gesundheit, Kultur und Energie sollten außerhalb der Marktsphäre produziert werden. Neben diesem nicht gewinnorientierten Sektor könnte weiterhin ein gewinnorientierter Sektor bestehen, der jedoch stark demokratisiert werden müsste. Ein Ansatz dazu ist der partizipative Sozialismus. Dessen Grundidee besteht darin, die Stimmrechte in größeren Unternehmen 1:1 zwischen Beschäftigten und Aktionären aufzuteilen. Zusätzlich braucht es Instrumente, die die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmenden stärken, wie etwa eine Beschäftigungsgarantie zum Mindestlohn oder die Erbschaft für alle, bei der jeder Bürger und jede Bürgerin mit 25 Jahren dieselbe Summe erhält, finanziert durch die progressive Vermögens- und Erbschaftssteuer. Damit ließe sich nicht nur eine deutliche Umverteilung von oben nach unten erreichen. Arbeitnehmende wären auch finanziell abgesichert und nicht länger gezwungen, schlechte Löhne und Arbeitsbedingungen hinzunehmen. Darüber hinaus bedarf es deutlicher Einschränkungen der Zensuslogik. Neben der Demokratisierung der Medien müssten unter anderem Großspenden an Parteien verboten werden. Stattdessen könnte man allen Bürgern regelmäßig einen festgelegten Betrag auszahlen, mit dem sie dann die Parteien ihrer Wahl unterstützen können. Reale Gleichheit durch positive Diskriminierung. Die beschriebenen Maßnahmen zielen darauf ab, Reichtum und politische Macht gerechter aufzuteilen. Die Diskriminierung bestimmter Gruppen, etwa aufgrund ihrer sozialen Herkunft oder Hautfarbe, wäre damit aber wohl noch nicht aufgehoben. So haben junge Erwachsene mit niedrigem Einkommen in den USA nur eine 20-prozentige Chance, auf einer Hochschule aufgenommen zu werden. Die Sprösslinge der Reichen hingegen werden mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit aufgenommen. Und das, obwohl in den USA alle dasselbe Recht auf Bildung haben. Schüler aus sozial schwachen Haushalten können sich ein Studium und die Vorbereitung darauf allerdings häufig nicht leisten. Zudem verfügen sie meist nicht über dieselben Kontakte und dieselbe Vorbildung wie Kinder reicher Eltern und sie kennen die sozialen Codes nicht. Aber auch in europäischen Staaten, in denen Hochschulbildung weitgehend kostenfrei ist, herrscht starke Bildungsungleichheit. So profitieren laut Statistik in vielen europäischen Ländern vor allem jene Schulen von staatlichen Bildungsausgaben, in denen besonders viele Kinder aus wohlhabenden Familien sitzen, während Bildungseinrichtungen in sozial schwachen Bezirken weniger gefördert werden. Die Lösung? Zunächst einmal müssen diese Realitäten gemessen und offengelegt werden. Nur so kann man prüfbare Ziele setzen und entsprechende politische Maßnahmen ergreifen. Eine solche Maßnahme wäre die gleichmäßige Verteilung der Bildungsausgaben. Neben dem Abbau negativer Diskriminierung sollte man aber auch eine positive Diskriminierung in Betracht ziehen, um ungleiche Startbedingungen ein Stück weit auszugleichen. So könnte beispielsweise eine bestimmte Zahl von Studienplätzen für Kinder einkommensschwacher Eltern reserviert werden. Einer der besseren Vorbehalte gegen solche Quotenregelungen ist das Risiko, soziale oder ethnische Identitäten zu verfestigen. Nehmen wir etwa die in den USA gebräuchlichen Kategorien Schwarz-Karibisch, Weiß und Indien-Pakistani. Viele Menschen können sich solchen vereinfachenden Konstruktionen nicht zuordnen. Zudem wurden diese Kategorien ursprünglich geschaffen, um Menschen zu diskriminieren. Statt sie zu reproduzieren, sollten wir also lieber an ihrer Abschaffung arbeiten. Piketty plädiert daher für eine positive Diskriminierung nach universalen sozialen Indikatoren wie Einkommen, Vermögen und Herkunftsterritorium statt Schwarz und Weiß. Der Kampf gegen Ungleichheit auf globaler Ebene. Sozialquoten an europäischen Universitäten bringen den Menschen auf Haiti natürlich wenig. Und die Spitzensteuersätze zu erhöhen, ist nur mäßig effektiv, wenn die Reichsten ihr Kapital einfach in irgendwelche Steueroasen verschieben können. Solche Maßnahmen entfalten ihr Potenzial nur im Rahmen eines gemeinsamen globalen Projekts. Um ein solches Projekt zu ermöglichen, müsste man jedoch erst einmal für einen annähernden Ausgleich der globalen Kräfteverhältnisse sorgen und den ehemaligen Kolonien die Bildung solider Staaten ermöglichen. Die erste Voraussetzung dafür wären Reparationszahlungen, wie Haiti sie seit Jahren fordert. Darüber hinaus bräuchten die betroffenen Staaten verlässliche Steuereinnahmen. So sollten ärmere Länder etwa einen Teil der Gewinnsteuern multinationaler Konzerne und Milliardäre erhalten. Schon eine globale Steuer von 2% auf Vermögen über 10 Millionen Euro brächte genug ein, um alle Entwicklungshilfen zu ersetzen und darüber hinaus Investitionen in Bildung, Gesundheit und Infrastruktur zu ermöglichen. Zudem könnte eine solche globale Steuer die Kapitalflucht einschränken. Um eine internationale Fiskalpolitik durchzusetzen, bräuchte es jedoch gänzlich neue Institutionen und Abkommen. Abkommen, die nicht nur den globalen Handel regulieren, wie es aktuell der Fall ist, sondern auch in Bezug auf Steuersätze sowie auf CO2-Emissionen und Biodiversität verbindliche Ziele festlegen. Dazu sollten idealerweise transnationale parlamentarische Foren eingerichtet werden, in denen Abgeordnete der verschiedenen Mitgliedsländer gemeinsam internationale Verträge entwickeln und deren Einhaltung kontrollieren. Was kannst du aus unserem Blink zu Thomas Pikettys Eine kurze Geschichte der Gleichheit mitnehmen? Ein starker Sozialstaat mit hohen Steuersätzen für Wohlhabende und Unternehmen, vorübergehende Quotenregelungen für sozial Benachteiligte, Reparationszahlungen für ehemalige Kolonien und neue internationale Institutionen und Abkommen. Dies sind nur einige der Werkzeuge, die uns im Kampf für mehr soziale Gerechtigkeit zur Verfügung stehen. Jedoch setzen diese Maßnahmen eine starke politische Mobilisierung voraus, und um Menschen politisch zu mobilisieren, bedarf es einer gemeinsamen Perspektive, einer Zukunftsvision. Für Piketty besteht diese Vision in einem ökologischen sowie ethnisch und kulturell diversen Sozialismus. Ein Sozialismus, der sich deutlich vom autoritären Staatssozialismus des 21. Jahrhunderts abgrenzt, und zwar durch ein hohes Maß an Selbstverwaltung, demokratischer Beteiligung und permanenter Macht- und Eigentumszirkulation. Über ein solches alternatives globales Wirtschaftssystem nachzudenken, ist keine Traumtänzerei. Angesichts steigender Ungleichheit und Umweltkatastrophen ist es eine absolute Notwendigkeit. Wir hoffen, wir konnten dich zum kritischen Nachdenken anregen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.